Was ist die Bibel doch für ein wunderbares Buch? Damit wir mehr von der Bibel haben, müssen wir sie so lesen, dass wir uns später noch an möglichst viel erinnern können. Welchen Eindruck hinterlässt das Bibellesen bei uns? Können andere auch erkennen, dass wir selbst auch nach der Bibel leben? Bruder Peter Diehl, Mitarbeiter im Bethel Selters, spricht über das Thema: Werdet Hörer und Täter des Wortes Gottes. Ihr dürft gespannt sein.
Niemand von uns wird gern betrogen. Deshalb sind wir auch bei geschäftlichen Angelegenheiten besonders aufmerksam. Aber auf einem anderen Gebiet könnten wir uns leicht selbst betrügen, nämlich beim Bibellesen. Wie ist das möglich? Lasst uns gemeinsam Jakobus Kapitel 1 aufschlagen und untersuchen, wie man sich beim Bibellesen selbst betrügen kann. Das klingt etwas ungewöhnlich. Lesen wir Jakobus 1, Vers 22 und lassen wir die Bibel noch an dieser Stelle ein wenig aufgeschlagen. Jakobus schrieb: Werdet indes Täter des Wortes und nicht bloß Hörer, indem ihr euch selbst durch falsche Überlegungen betrügt. Jakobus macht also eins deutlich: Man kann sich selbst betrügen. Wenn wir denken würden, dass schon oberflächliches Bibellesen ausreichen würde. Jakobus veranschaulicht dies. Lesen wir den nächsten Vers, 23 und 24. Er schrieb: Wenn jemand ein Hörer des Wortes ist und nicht ein Täter, so ist dieser wie ein Mann, der sein natürliches Angesicht in einem Spiegel beschaut. Denn er beschaut sich, geht dann weg und vergisst zugleich, was für ein Mensch er ist. Jemand kann sich also selbst betrügen. Das war ein sehr einprägsames Beispiel. Wie ein Mann, der in einen Spiegel schaut. Oberflächlich, flüchtig, nur im Vorbeigehen. Stellen wir uns vor, unser Bibellesen wäre so oberflächlich, so flüchtig, wie ein schneller Blick in den Spiegel. Dann übersehen wir vielleicht, wo wir etwas an unserer christlichen Persönlichkeit verändern müssen. Das entgeht uns, weil wir nicht aufmerksam sind. Welche Art des Bibellesens empfiehlt denn Jakobus? Lesen wir den Vers 25 genauer. Er erläutert hier: Wer aber in das vollkommene Gesetz, das zur Freiheit gehört, hineinschaut und dabei bleibt, der wird glücklich sein, indem er es tut, weil er nicht ein vergesslicher Hörer, sondern ein Täter des Werkes geworden ist. Das ist eine interessante Formulierung, die Jakobus hier gebraucht. Er ermuntert dazu, in das Gesetz hineinzuschauen. Interessanterweise, der griechische Ausdruck für dieses Verb hineinschauen bedeutet eigentlich, sich buchstäblich neben etwas bücken, es ganz genau betrachten, es sorgfältig anschauen. Eine Möglichkeit, so sorgfältig in Gottes Wort hineinzuschauen, wäre zum Beispiel, sich beim Bibellesen die jeweilige Situation, die beschrieben wird, vorzustellen, den Rahmen in seinem Geist auszumalen, sich das Gelesene buchstäblich bildhaft vor seinem Auge vorstellen. Man könnte die Personen sich ausmalen, die Stimmung förmlich spüren, die damals geherrscht hat. Natürlich würde es nur dann etwas nutzen, wenn man darüber nachdenkt, wie man es auch in seinem Leben anwenden kann. Also Täter des Wortes zu werden. Wir werden gleich eine vorbereitete Lesung von 4 biblischen Berichten mitverfolgen können. Ziel soll es sein, uns zu helfen, unser Bibellesen lebendiger werden zu lassen. Damit wir uns die Szenen besser vorstellen können, wurden einige Klangeffekte und Dialoge hinzugefügt. Und nach jeder Lesung wollen wir überlegen, wie wir persönlich etwas aus diesem Bericht lernen können. Beginnen wir mit Lukas Kapitel 4. Ihr könnt den Bericht schon einmal aufschlagen. Und während der Verse 1 bis 13 wollen wir besonders darauf achten, wie der Heilige Geist Jesus half, Fortschritte zu machen bzw. durch Gottes Wort geleitet zu werden. Wir wollen uns drei Fragen dabei stellen. Die erste: Wie hat Jesus Satan geantwortet? Die zweite Frage: Wie konnte Jesus durch seine Kenntnis der Schriften Satan widerstehen? Die dritte Frage: Was für Methoden setzt Satan ein? Verfolgen wir gemeinsam jetzt die Vorlesung ab Lukas Kapitel 4, dem Vers 1.
Nun kehrte Jesus voll Heiligen Geistes vom Jordan zurück, und er wurde durch den Geist in der Wildnis umhergeführt, 40 Tage lang, und dabei vom Teufel versucht. Auch aß er in jenen Tagen nichts, und daher war er hungrig, als sie zu Ende waren. Daraufhin sprach der Teufel zu ihm:
Wenn du ein Sohn Gottes bist, so sage zu diesem Stein, dass er ein Brot werde.
Jesus aber erwiderte ihm:
Es steht geschrieben, nicht von Brot allein soll der Mensch leben.
Da brachte er ihn hinauf und zeigte ihm in einem Augenblick alle Königreiche der bewohnten Erde. Und der Teufel sagte zu ihm:
Dir will ich diese ganze Gewalt und ihre Herrlichkeit geben, denn mir ist sie übergeben worden, und wem immer ich sie zu geben wünsche, dem gebe ich sie. Wenn du daher einen Akt der Anbetung vor mir verrichtest, wird alles dein sein.
Jesus gab ihm zur Antwort:
Es steht geschrieben, Jehova, deinen Gott, sollst du anbeten, und ihm allein sollst du heiligen Dienst darbringen.
Nun führte er ihn nach Jerusalem und stellte ihn auf die Zinne des Tempels und sagte zu ihm:
Wenn du ein Sohn Gottes bist, so wirf dich von hier hinab, denn es steht geschrieben, seinen Engeln wird er deinetwegen Befehl geben, dich zu bewahren, und auf ihren Händen werden sie dich tragen, damit du deinen Fuß niemals in einen Stein stößt.
Jesus gab ihm zur Antwort:
Es heißt, du sollst Jehova, deinen Gott, nicht auf die Probe stellen.
Und als der Teufel mit seiner ganzen Versuchung zu Ende war, ließ er bis zu einer anderen passenden Zeit von ihm ab.
Wenn wir beim Lesen aufmerksam waren, konnten wir wahrscheinlich diese drei Punkte ausmachen. Der erste war ja: Wie hat Jesus Satan geantwortet? Ist uns der entschiedene Ton Jesu aufgefallen? Warum war er so resolut? Weil er Jehova liebte. Bereits vor seinen Erprobungen war er fest entschlossen, Jehova treu zu bleiben. Und das ist der Lehrpunkt für uns. Auch wir können Versuchungen widerstehen, wenn wir eine tiefe Liebe zu unserem Schöpfer Jehova haben. Nehmen wir uns nicht erst dann vor, treu zu bleiben, wenn wir in einer Prüfung bereits drin sind, sondern nehmen wir uns heute vor, standhaft zu bleiben, egal welche Art Versuchung auf uns zukommen mag. Der zweite Punkt, den wir untersuchen wollten, war ja: Wie konnte Jesus dank seiner Kenntnis der Schriften jeder Versuchung widerstehen? Ist uns aufgefallen bei der Bibellesen, wie entschieden Jesus aus den Schriften zitierte, wenn er sagte: Es steht geschrieben? Wir können Christus in diesem Punkt ebenfalls nachahmen, wenn wir uns biblische Grundsätze fest in Herz und Sinn einprägen. Dann können wir uns auch bei jeder Erprobung, die auf uns zukommen mag, die Frage stellen: was sagt Gottes Wort dazu? Und außerdem sollten wir darüber nachdenken, wie diese Grundsätze unser gesamtes Leben beeinflussen können. Der dritte Punkt, auf den wir achten wollten, war die Frage, was für Methoden setzt Satan ein, um Gottes Diener zu versuchen? Haben wir uns beim Zuhören vorgestellt, wie hungrig wir nach 40 Tagen Fasten gewesen wären? Satan glaubte zu wissen, wie er Jesus versuchen könnte. Er forderte Jesus nicht auf, den Stein zu einem Goldbarren zu machen. Nein, er wollte ihn mit ganz einfachem Brot auf die Probe stellen. Der Lehrpunkt: Es sind nicht die großen Dinge im Leben, die zu einer Prüfung werden können. Oftmals gerade die Kleinigkeiten. Nehmen wir uns vor, auch in diesen Punkten besonders standhaft zu sein. Die Frage, was beobachtet der Teufel bei uns? Wo liegen unsere schwachen Stellen? Wo sind wir angreifbar? Fragen wir uns ehrlich, liegen mir materielle Güter zu sehr am Herzen? Stehlen mir materialistische Ziele Zeit für meine Gottesanbetung? Überlegen wir uns ehrlich, ist mir meine Freizeit mehr wert als der Versammlungsbesuch? Könnte uns Satan damit versuchen? Eines ist sicher, Satan gab nicht auf. Er versuchte Jesus häufiger, mehrfach. Auch das ist ein Lehrpunkt für uns. Nicht bei der ersten Erprobung wird Satan aufgeben, im Gegenteil. Er wird ständig versuchen, uns auf die Probe zu stellen. Also müssen wir ständig auf der Hut sein. Wir werden natürlich nicht so von Satan versucht wie Jesus, nämlich persönlich. Satan hat andere Mittel. Er bedient sich der Welt. Er gebraucht das ganze System, die Dinge in der Welt, um uns von allen Seiten anzugreifen. Gemäß 1. Johannes Kapitel 2, 15 und 16 gebraucht er die Begierde des Fleisches, die eine sehr starke Anziehungskraft ausüben kann. Widerstehen wir Begierden, die zur Unsittlichkeit führen. Er verwendet die Begierden der Augen, die übrigens schon zur ersten Sünde im Garten Eden führten. Filme, Internet, Zeitschriften können uns möglicherweise zu falschem Handeln verleiten. Hüten wir uns davor? Er verwendet auch die auffällige zur Schaustellung der Mittel, die jemand zum Leben hat, also materielle Dinge, die uns so gefangen nehmen können, dass das Wort Gottes buchstäblich erstickt wird. Lassen wir niemals zu, dass unsere Liebe zu unserem Schöpfer Jehova durch materielle Dinge erstickt wird. Bleiben wir wie Jesus, Täter des Wortes. Wenden wir uns nun Lukas Kapitel 4, Vers 14 zu. Beim zweiten Teil unserer Vorlesung oder Hörspiel geht es um das Thema Verfolgung. Und wir wollen uns Folgendes fragen: Wie würde ich persönlich auf plötzlichen, heftigen Widerstand reagieren? Bitte verfolgt die Lesung ab Lukas Kapitel 4, Vers 14.
Nun kehrte Jesus in der Kraft des Geistes nach Galiläa zurück. Und gute Kunde verbreitete sich von ihm in der ganzen Umgegend.
Er heilt alle Krankheiten und Leiden.
Und seine Lehren sind denen der großen Gelehrten weit überlegen.
Auch begann er in ihren Synagogen zu lehren und wurde von allen in Ehren gehalten. Und er kam nach Nazareth, wo er aufgezogen worden war. Und nach seiner Gewohnheit ging er am Sabbattag in die Synagoge und er stand auf, um vorzulesen. Da wurde ihm die Buchrolle des Propheten Jesaja gereicht. Und er öffnete die Buchrolle und fand die Stelle, wo geschrieben war:
Jehovas Geist ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, um den Armen gute Botschaft zu verkünden. Er hat mich ausgesandt, um den Gefangenen Freilassung zu predigen und den Blinden Wiederherstellung des Augenlichts, um die Zerschlagenen als Freigelassene wegzusenden, um Jehovas annehmbares Ja zu predigen.
Darauf rollte er die Buchrolle zusammen, gab sie dem Diensttuenden zurück und setzte sich. Und die Augen aller in der Synagoge waren gespannt auf ihn gerichtet. Dann fing er an, zu ihnen zu sprechen.
Heute ist dieses Schriftwort, das ihr eben gehört habt, erfüllt worden.
Und sie alle begannen ein günstiges Zeugnis über ihn zu geben und sich über die gewinnenden Worte zu verwundern, die aus seinem Mund kamen. Und sie sagten:
Er ist einfach wunderbar und so wortgewandt.
Ist dieser nicht ein Sohn Josefs?
Darauf sagte er zu ihnen:
Zweifellos werdet ihr dieses Gleichnis auf mich anwenden. Arzt, heile dich selbst. Vollbringe die Dinge, von denen wir hörten, dass sie in Kapernaum geschehen sind, auch hier in deinem Heimatgebiet.
Er aber sprach:
Wahrlich, ich sage euch, dass kein Prophet in seinem Heimatgebiet angenommen wird. Zum Beispiel sage ich euch in Wahrheit, es gab viele Witwen in den Tagen Elias in Israel, als der Himmel 3 Jahre und 6 Monate verschlossen war, sodass eine große Hungersnot über das ganze Land kam. Doch zu keiner von diesen Frauen wurde Elia gesandt, sondern nur zu einer Witwe nach Zarephat im Land Sidon. Auch gab es viele Aussätzige in Israel zur Zeit Elisas, des Propheten. Doch keiner von ihnen wurde gereinigt als nur Naaman, der Syrer.
Was fällt ihm ein, zu behaupten, dass wir seine Wunder nicht wert sind?
Wofür hält er sich eigentlich? Er ist doch nur einer von Josefs Söhnen.
Alle nun, die diese Dinge in der Synagoge hörten, wurden voller Wut.
Er verdient den Tod!
Auf den Bergvorsprung mit ihm!
Und sie standen auf und trieben ihn eilends aus der Stadt hinaus und führten ihn auf den Vorsprung des Berges, auf dem ihre Stadt gebaut war, um ihn kopfüber hinabzustürzen.
Wo ist er denn? Ich dachte, du hältst ihn fest.
Gerade war er doch noch hier.
Er aber schritt mitten durch sie hindurch und ging seines Weges.
Haben wir auch hier versucht, uns in das Gelesene hineinzuversetzen, nach vorne bücken, es sorgfältig zu betrachten? Konnten wir nachempfinden, wie Jesus sich gefühlt haben muss, als ihn Leute aus seinem Heimatort, die ihn von klein auf kannten, umbringen wollten? Und jetzt die wichtige Frage für uns: Sind wir auf Widerstand vorbereitet? Er kann ganz plötzlich von Seiten unserer eigenen Angehörigen, unserer Nachbarn, von Seiten des Staates eventuell durch ein Verbot kommen. Was half dann Jesus, treu zu bleiben? Wir hatten ja gelesen, es war seine gute Gewohnheit, am Sabbat in die Synagoge zu gehen. Durch das Lesen in den Schriften hat er sich mit anderen ermuntert und auferbaut. Das ist übrigens auch ein biblisches Gebot, dass Christen zusammenkommen sollten, gemäß Hebräer 10, Vers 24 und 25. Fragen wir uns, haben wir die gute Gewohnheit, die Zusammenkünfte regelmäßig zu besuchen? Denken wir daran, nur wenn wir im Werk tätig sind, haben wir auch die Kraft, Widerstand zu erdulden. Es kann uns auch eine Hilfe sein, in Gottes Wort tiefer zu graben, mehr über die Hintergründe zu erfahren. Beachten wir zum Beispiel in dem Bericht, den wir gerade gelesen haben, Jesu Hinweis auf die Witwe von Zarephat. Fragen wir uns, wer war sie? Was können wir aus ihrem Handel lernen? Was können wir daraus lernen, wie Elia die Witwe von Zarephat und ihren Sohn behandelte? Sehen wir uns nochmals genauer Lukas Kapitel 4, Vers 26 an. Bei dem Wort Zarephat finden wir bei dem einen kleinen Vermerk den Buchstaben K. Und in der Studienbibel ist es der Buchstabe I als Querverweis. Dieser führt uns zu 1. Könige 17, Vers 10. Lasst uns dies bitte aufschlagen. In den ersten 7 Versen von 1. Könige 17 wird von Elia berichtet, dass er eine große Hungersnot ankündigte. Versetzen wir uns jetzt einmal in die Lage der Witwe aus Zarephat. Stellen wir uns vor, die Nahrung für uns und unser Kind würde gerade noch für ein einziges, letztes Mal ausreichen. Wie empfinden wir? Verfolgen wir die Lesung in 1. Könige Kapitel 17 ab dem Vers 8.
Das Wort Jehovas erging nun an Elia und lautete:
Mach dich auf, geh nach Zarephat, das zu Sidon gehört, und du sollst dort wohnen. Siehe, ich werde dort bestimmt einer Frau gebieten, einer Witwe, dich mit Nahrung zu versorgen.
Demzufolge machte er sich auf und ging nach Zarephat und kam zum Stadteingang.
Ach, mein Rücken.
Und siehe, eine Frau, eine Witwe, las dort Holzstücke zusammen. Da rief er ihr zu und sprach:
Hol mir bitte einen Schluck Wasser in einem Gefäß, damit ich trinken kann.
Ja, ich werde.
Als sie sich anschickte zu gehen und es zu holen, rief er ihr weiterhin zu und sagte:
Hol mir bitte einen Bissen Brot in deine Hand.
Darauf sprach sie:
So wahr Jehova, dein Gott, lebt. Ich habe keinen runden Kuchen, sondern nur eine Handvoll Mehl in dem großen Krug und ein wenig Öl in dem kleinen Krug. Und hier lese ich einige wenige Holzstücke zusammen. Und ich will hineingehen und etwas für mich und meinen Sohn zurechtmachen. Und wir werden es essen und sterben müssen.
Darauf sagte Elia zu ihr:
Fürchte dich nicht. Geh hinein, tu nach deinem Wort. Nur mache mir von dem, was da ist, zuerst einen kleinen runden Kuchen, und du sollst ihn zu mir herausbringen. Und für dich und deinen Sohn kannst du danach etwas machen. Denn dies ist, was Jehova, der Gott Israels, gesprochen hat: Der große Mehlkrug selbst wird nicht erschöpft, und der kleine Ölkrug, er wird nicht leer werden, bis zu dem Tag, an dem Jehova einen Regenguss auf die Oberfläche des Erdbodens gibt.
Da ging sie und tat nach dem Wort Elias, und sie aß weiterhin sie zusammen mit ihm und ihren Hausgenossen Tage hindurch. Der große Mehlkrug, er wurde nicht erschöpft, und der kleine Ölkrug, er wurde nicht leer, gemäß dem Wort Jehovas, das er durch Elia geredet hatte.
Was für ein Vertrauen doch die nicht-israelitische Witwe in den Propheten Jehovas gesetzt hatte. War das nicht außergewöhnlich? Können wir uns ihr Erstaunen vorstellen, als das Öl und das Mehl nicht mehr ausgingen? Was lehrt uns dieser Bericht, wenn wir uns intensiv in ihn hineinversetzen? Werden wir trotz finanzieller Probleme, und die hat jeder von uns, weiterhin Opfer bringen, um Glaubensaktivitäten zu unterstützen? Viele haben gewiss solche Opfer gebracht, um an all 3 Tagen unseres Kongresses hier anwesend zu sein. Und ihr, liebe Brüder, habt wirklich gezeigt, dass euch geistige Belange wirklich wichtiger sind, und dafür seid ihr zu loben.